im Ballbesitz sind wir in eine Dreierkette abgekippt mit dem asymmetrischen Linksverteidiger und dem breitziehenden linken Zehner.
Das ist alles bla bla bla, ist das doch.
Die Trainer in der Bundesliga sind nicht die Mülleimer von allen Menschen hier.
From Coach to Coach, der Fußballtrainer-Podcast. Back to Standardsituation, back to from Coach to Coach und damit herzliches Hallo zur zweiten Episode mit Andreas Schumacher, dem Co-Trainer vom 1. FC Magdeburg. Die letzte Folge haben wir voll und ganz den Einwürfen gewidmet, um mit Mythen aufzuräumen, um über interessante Zielräume zu diskutieren, warum die Ausführung im Ausfallschritt besser ist als mit beidbeinig parallelen Füßen. Ja, und wir setzen an mit zwei anderen Teilbereichen jetzt, mit dem Thema Eckbälle und mit dem Thema Elfmeter. Wir gucken uns Benchmarks an, wir schauen uns, wie können wir das Training auch so aufbereiten, dass es Spaß macht, dass man vielleicht gar nicht merkt, dass man als Spieler hier dezidiert Standards trainiert, und legen los mit dem Thema Eckbälle. Ich persönlich habe früher als Trainer da ja eher gesagt wenig Spaß dran gehabt, weil wenig Torerfolg am Ende erstmal bei rauskam und. Bis ich ein Buch von Andreas auch gelesen habe, was sich gar nicht dezidiert um Standardsituationen befasst, sondern eigentlich nur auch ein Teil der Philosophie ist. Und zwar hat Andreas das Buch 2 gegen 1 starke Entscheider zusammen mit Bernhard Peters herausgebracht. Und da geht es zum Beispiel auch darum, wie man Eckbälle 2 gegen 1, 3 gegen 2 gut ausführen kann. Und nachdem ich früher gefühlt in der Retrospektive betrachtet alles ein bisschen zu schwer, was Eckbälle angeht, trainiert habe, alles zu bisschen zu viel überfordern, weil zu viele Schritte aufeinander folgend, ja, habe ich da eine gewisse Struktur und anderes Gefühl bekommen. Aber Andreas, gib uns doch einfach mal so einen Einblick, wie geht man denn überhaupt an so ein Eckballtraining heran, um sich da zu verbessern?
Ja, du hast es schon erwähnt, dass man ist massiv von der Qualität der Ausführung abhängig. Und das sieht man bei Arsenal, die spielen die Bälle sehr, sehr konstant, entweder auf den ersten Pfosten oder eben, wenn sie es wollen, über den Torwart auf den zweiten Pfosten. Und die Zielzone ist schon extrem, sagen wir mal, die haben eine extrem gute Trefferquote. Jetzt können wir uns einfach vorstellen, wenn du diese Trefferquote nicht hast, ja, dann kannst du in der Mitte blocken und machen und tun, was du willst. Wenn du nicht weißt, wo der Ball hinfliegt, dann ist es einmal Zufall und zum anderen muss man ja auch sagen, eine direkt vors Tor geschlagene Ecke, dass die zum Tor wird, ist natürlich auch maximal schwierig, weil wann sonst im Spiel stehen heutzutage fast alle 11 Spieler des anderen Teams genau dort, wo ich das Tor schießen will. Das heißt, da ist einfach kein Platz. Also da es macht, die Erfolgsaussicht geht gen Null. Und das hat man ja, glaube ich, auch im Mittel. Brauchst 100 Ecken für 2,5, 3 Tore. Nur die Ecken sieht ja natürlich keiner. Ne? Die kommen nicht auf The Zone, nicht auf Sky. In irgendeiner Zusammenfassung siehst du die 98 Ecken, aus denen halt leider mal wieder nichts geworden ist. Und deshalb ist natürlich der Grundgedanke oder der Beginn aller Gedanken ist, habe ich einen Schützen oder zwei Schützen, die garantiert eine Zielzone treffen. Wenn ich die nicht habe, dann muss ich die entweder scouten oder ich muss die dahin entwickeln, damit sie ihre Quote erhöhen. Erst wenn ich diese Voraussetzung geschaffen habe, dann kann ich anfangen, in der Mitte zu gucken, okay, wen möchte ich denn treffen? In welchem Raum? Welchen Raum kriege ich denn frei und wen möchte ich da im Kopfballduell haben? So, das ist das eine. Dann ist das andere natürlich die Ausrechenbarkeit. Und dann sind wir wieder bei der Grundposition. Wenn für alle klar ist, weil es keine kurze Anspielstation gibt, dass der Ball jetzt reinfliegt, kann ich mich ja auch als verteidigendes Team darauf viel besser vorbereiten. Ich weiß, okay, das ist eine Ecke, der hat keine kurze Anspielstation, der wird den Ball jetzt gleich irgendwo vors Tor hauen. Also ist mein Fokus ganz alleine darauf. Ja, und dann sind wir eben bei den verschiedenen Strategien, die ich wählen kann. Wie positioniere ich mich also, um unausrechenbarer zu sein? Also es benötigt aus meiner Sicht zwingend eine Option, die mir ein kurzes Anspiel erlaubt. Ob ich die dann nutze oder nicht, ist was anderes, aber es ist schon mal ein Gedanken mehr, den der Verteidiger oder die verteidigende Truppe sich stellen muss. So, und so kommt eins zum anderen. Am Ende willst du natürlich auch dir Gedanken machen über die Absicherung. Und da sieht man auch unterschiedliche Herangehensweisen, sehr, sehr unterschiedliche Herangehensweisen. Und dann kommt so ein Baustein zum anderen. Und dann sind wir bei einer Überlegung, die ich häufig diskutiere und die ich auch erst über die Jahre entwickelt habe, ist früher, und ich glaube, da fühlen sich viele abgeholt, so ich gucke, was macht der Gegner gut oder nicht gut, und dann habe ich irgendeine fancy Idee und dann versuche ich in der Woche diese eine Eckballvariante einzustudieren. Ja, oder diese zwei Eckballvarianten, die am Samstag klappen können. Und jetzt hatten wir ja schon erörtert, wie schwer grundsätzlich so eine Ecke ist, daraus ein Tor zu machen. Und jetzt stellen wir uns vor, wir machen eine Eckballvariante. Und die trainieren wir vielleicht, die zeigen wir einmal ein Video, dann trainieren wir irgendwie 10 Minuten und dann erwarten wir, dass genau diese Eckballvariante am Samstag klappt. Also müsste uns eigentlich irgendjemand aufhalten und sagen, also wie soll das gehen? Und natürlich, wenn das klappt, weil das so selten klappt, dann sind alle, boah, dann ist eine Riesenfreude, also die rennen dann zur Bank und alle freuen sich, weil diese eine Variante geklappt hat. Aber man muss ja sagen, es war Glück oder Zufall oder beides, das dann da zusammenkam. Und noch eine super Ausführung. So, da kam auf einmal alles zusammen, was an diesem Moment zusammenkommen kann. Aber der Gedanke muss doch sein, wie kann ich über die Saison hinweg Varianten entwickeln, die nicht nur bei der ersten Ecke klappen, die vielleicht auch nach 5 Wechseln des Gegners, nach 5 Wechseln von uns in der 93. Minute klappen. Und das geht ja nur, wenn ich ein Arsenal an Varianten habe, die ich über das Jahr hinweg einstudiere. Das heißt, für mich ist eine Herangehensweise in der Periodisierung von Eckbällen ganz klar, ich freue mich über jedes Tor nach einer Ecke. Aber ich will von Saisonbeginn, arbeite ich dran, dass wir garantiert im letzten Saisonviertel Torchancen kreieren. Also nutze ich jede Ecke in jedem Training, in jedem Spiel bis dahin, um das auf ein maximal gutes Niveau zu bekommen, wenn es um was geht. Nämlich am Ende der Saison geht es drum, gewinne ich dieses eine Spiel und erreiche mein Saisonziel oder eben nicht. Und das ist uns zumindest letztes Jahr hinten raus sehr gut gelungen, als wir dann sehr viele Tore noch geschossen haben durch Standardsituationen, Elfmeter, Eckbälle, Freistöße. Das konnten wir da erzielen. Mal gucken, wie uns das dieses Jahr in den letzten 7 bis 10 Spielen gelingt.
Heißt im Umkehrschluss, ich brauche vor allem Geduld. Ich brauche einen Plan, ich brauche verschiedene Varianten, die ich meinen Spielern mitgebe, so wie ich meinen Spielern ja auch sonst verschiedene, ja, sagen wir mal, Spielprinzipien, Ideen, wie sie entscheiden können. Am Ende müssen sie selbst auf dem Feld entscheiden, was die beste Option. Ich habe mal gelesen, oder du hast jetzt eben ja auch schon gesagt, dir ist wichtig, immer 2 Spieler draußen, damit der Gegner einfach in dem Moment nicht weiß, kommt er jetzt rein oder wird kurz ausgespielt, dann müssen die Gegner ja dementsprechend auch Minimum ein, manche stellen dann 2 Spieler auch raus, um direkt Gleichzahl am Flügel zu haben, um das zu stören außen. Du hast aber auch dann mal in einem Interview gesagt, habe ich in einer Magdeburger Lokalzeitung gelesen, dass es halt auch wichtig ist, dass du dann nicht die ganze Zeit nur die Bälle hoch reinbringst, sondern auch da ungefähr 50-50 halt auch hältst, damit du dem Gegner auch Klopper verkaufst, dass du beide Varianten jederzeit spielen kannst. Das ist auch so ein Schlüssel, oder?
Ja, das ist auf jeden Fall ein Schlüssel und das macht er hier. Also du hast mich ja nicht eingeladen, um über Standards zu sprechen, weil wir jetzt mit Standards die Liga völlig auseinandernehmen. Aber das Spannende ist natürlich mit den Voraussetzungen, die wir haben und mit eben sehr viel kleinen Spielern. Und das sehe ich Wochenende für Wochenende im Spielertunnel. So, da sehe ich unsere Jungs und dann sehe ich die anderen. Und jetzt, wenn man nur auf die Körpergröße guckt, dann denke ich, oh, ja, die sind doch im Schnitt deutlich größer als wir. Ne? Also müssen wir erstens mal was finden, was zu uns passt, der Art, wie wir angreifen, was unser Offensivspiel, unsere Flexibilität und unser Ballbesitz, so was zu uns passt. Und wir brauchen Ideen, die eben anders sind als, okay, wir haben da 2 riesengroße kopfballstarke Spieler, die wir irgendwo reinschicken, die haben wir eben nicht. Und dann haben wir vielleicht noch 2 Taker, die immer die Zone treffen und dann wären wir eben bei Arsenal. Und dann kann das auch so aussehen, wenn alles zusammenkommt, die haben einen guten Plan, die haben gute Kopfballspieler, die haben sehr gute Eckballschützen und dann können die regelmäßig aus Ecken Tore machen. Und da wir diese Voraussetzungen erstmal nicht vorfinden, brauchen wir eben diese Variabilität, den Kniff und versuchen eben, diese Situation bestmöglich für uns zu manipulieren. Und dann tauchen wir natürlich am Ende auch in kaum einer Eckballstatistik auf, weil für uns ist die zweite Welle wichtig. Für uns ist Kurzausspielen wichtig. Und das, ich glaube, wir haben laut DFL-Statistik ein Eckballtor, nämlich das war eine Ecke, die wir flach reingegeben haben und der Abnehmer den direkt reingeschossen hat. Das zählt offiziell als Eckballtor. Für unsere Art, was wir alles berücksichtigen bei Ecken, sind wir bei, ich glaube, 4 Toren aus 100. Und das ist mega, wenn man unsere Voraussetzungen, Körpergröße, die Art und Weise, wie wir spielen und so berücksichtigt, ist das toll. Und trotzdem wollen wir es immer noch ein bisschen besser machen. Und deswegen ist Kurzausspielen führt natürlich dazu, dass erstmal Bewegung im Zentrum kommt. Also dieser Raum, wo nachher das Tor fällt, da kommt erstmal Bewegung in die Abwehr. Was davor eben nicht so ist. Die stehen da, warten auf den Ball. Wenn der Ball reinfliegt, kann jeder zum Ball gehen und versuchen, sein Kopfballduell zu gewinnen. Und da versuchen wir natürlich das schon mal ein bisschen zu manipulieren. Das ist keine Rocket Science. Das sind jetzt keine Geheimnisse, die ich hier verrate, aber die Gedanken machen wir uns.
Ist es dann wichtig, wenn wir darüber reden, dass zwei Spieler außen sind, dann geht es ja auch immer darum, wo ist ein dritter Spieler positioniert. Ich habe immer gerne einen am 16er-Eck gehabt, dann gibt es aber auch viele Mannschaften, die einfach einen vom Torpfosten entlang der Torauslinie laufen lassen. Kannst du uns da noch ein paar Einblicke geben, was für Optionen gibt, was aus deiner Sicht auch effektiv ist, um dann außen, wenn wir über die erste Spielphase von so einer Eckballsituation reden, was da dann wichtig ist, um etwas auszulösen?
Ja, das kommt auf deine Absicht drauf an. Also es gibt jetzt nicht, ich würde nicht sagen, grundsätzlich ist eine Position besser als die andere, aber nehmen wir mal an, das sieht man relativ selten, du hast jemand, der bei der Ecke ist und der nächste Anspieler steht irgendwie 2-3 Meter vor dir, aber auf der Grundlinie. Man sieht ja gern, dass der auf der Seitenauslinie als das erste Anspiel weg vom Tor geht, aber es gibt bei der Ecke kein Abseits. Das heißt, ich kann bei dieser ersten Ecke den Ball auch auf die Grundlinie spielen. Das heißt, ich habe einen Spieler am Ball, der praktisch Richtung Tor auf der Grundlinie dribbelt. Erlaubt dem Spieler natürlich jeden Pass, den der spielt, dass der Pass nicht abseits ist, weil der Ball ja theoretisch fast auf der Grundlinie gedribbelt wird. Das heißt, es gibt keinen Pass, der ins Abseits führen könnte. So, und so habe ich natürlich, positioniere ich den ersten Anspieler relativ weit weg Richtung 16er Eck. Habe ich natürlich einen langen ersten Pass, der aber erstmal dazu führt, dass der gegnerische Abwehrverband auch nach vorne rückt, nämlich weg aus der Zone, in der ich den Ball möglicherweise hinhaben möchte, damit ich dann ein Tor erziele. Also ich, wie gesagt, deswegen ist die Absicht der Schlüssel aller Überlegungen. Was möchte ich kreieren? Wo will ich hin? Wo will ich das Tor schießen? Und wie kriege ich diesen Raum am Ende frei, um den Nutzen daraus zu ziehen?
Und dann im nächsten Schritt, geh gern konkreter mal ein, geht es dir darum, gerade wenn du eine kleine Mannschaft bist, sagst du, okay, da liegt ein Vorteil vielleicht drin, dass ich aus den Eckballsituationen Möglichkeiten raushole, wo ich immer wieder vom 16er dann auch abschließe, oder wo ist im Strafraum generell das Gold vergraben, in welchen Zonen fallen die meisten Kopfballtore auch oder auch die, du hast ja zweite Welle angesprochen, dann auch die Abpraller, wo muss ich mich positionieren?
Ja, im Grunde ist die Überlegung ganz einfach. Wir hatten es gesagt, sagen wir mal, du hast bei einer Ecke eine Torwahrscheinlichkeit von 2,5%. Na, wenn du über alle 10.000 Ecken, die so in den letzten Jahren waren, dir das anguckst. Das heißt, jeden Schuss, den wir generieren, der eine bessere Wahrscheinlichkeit hat als diese 2,5%, den nehmen wir. Und dann wäre ein Schuss, der leicht innerhalb des 16ers kreiert ist, hat vielleicht 3 oder 4%, dann haben wir die Ecke verbessert. Also wir haben die Erwartung der Erfolgswahrscheinlichkeit verbessert. Deswegen die interessanteste Zone am Ende ist natürlich zentral vorm Tor. Wie kriege ich einen Schuss zentral vorm Tor? Wie kriege ich einen Kopfball zentral vorm Tor? Weil da die Erfolgswahrscheinlichkeit deutlich steigt. Wie heißt also, mache ich mir Gedanken über den Rückraum? Viele Spieler, oder man sieht viele Teams, möglicherweise auch heute Abend der Champions League, die lassen bei der Ecke einen, ich weiß nicht, Safety Guard irgendwie ganz hinten, so am, oder am eigenen, am Kreis. So, ich denke, okay, da steht ein Abfangjäger vorne und dann steht noch einer hinten am Kreis. So, also warum macht man das? Also man spielt ja auch nicht hinten mit einer Viererkette und dann noch ein Libero 20 Meter dahinter. Also nur, klar, da gibt es kein Abseits, aber die erste Abfanglinie, das kann man sehen, wir machen das wie viele Mannschaften bei uns sind, ist dann die Dreierkette, die den 16er beschützt, ist 20 Meter vor des Gegners Tor, dahinter ist keiner. Dadurch haben wir einen Spieler mehr im 16er, dadurch binden wir wieder mehr Spieler, dadurch sichern wir eigentlich ab, dass wir die zweiten Bälle kriegen, wir können die wieder reinspielen. So, so kommt eben eins zum anderen der Überlegungen und wir versuchen dann, am Ende kommt es auf die Ausführung an, und das wissen die Jungs auch, können wir eine bessere Flanke kreieren als von ganz weit draußen vom Eckballpunkt. Also können wir eine Hereingabe kreieren, so nah wie möglich am Tor. Können wir einen Schuss kreieren, der so nah wie möglich am Tor ist. So, das sind die Aufgaben. Und dann kann man die Jungs erstmal losschicken, wenn ihr mit eurem Team anfangt, euch damit zu befassen, vielleicht dann im Sommer in der Vorbereitung. Also, kreiert eine bessere Flankenposition als von ganz außen von der Eckfahne. Los geht's. Wie macht ihr das?
Ja, es ist eine Zielsetzung, die man den Jungs und den Spielern mitgeben kann in dem Moment. Eine Sache, die ich noch ganz spannend finde, weil ich persönlich habe da früher das gar nicht so wahrgenommen als Spieler auf dem Feld, dass das eigentlich eine brutal effektive Maßnahme ist. Du nimmst dir, nehmen wir jetzt mal, wenn wir in der zweiten Liga bleiben, Darmstadt 98, die haben mit Alexander Vukotic geführt, den größten und massivsten Kopfballspieler der zweiten Liga, den muss ich halt einfach nur freiblocken, weil wenn der ein bisschen Freiheit hat, dann hat der auch schon die paar Zentimeter mehr und halt auch eine Wucht im Kopfball. Mehr muss ich, außer natürlich, dass der Ball auf ihn kommen muss, das ist halt die Kehrseite der Medaille, ist das halt eine Qualität, die kann ich dann auch ganz schwer ausschalten. Heißt, wenn ich so einen großen Spieler habe, und jetzt gehen wir mal weg von eurem Beispiel mit vermehrt kleinen Spieler, wenn ich schon sowas habe, dann muss ich das auch nutzen und sagen, okay, ich stelle zwei Spieler ab, die den Raum vor ihm wegblocken, seine Wachhunde quasi vom Gegner, um diesen großen Spieler zu schützen und die Zone reinzubekommen, wo er frei kopfen kann, oder?
Ja, das wäre die eine Variante, die ist offensichtlich. Jetzt kann man natürlich überlegen, der Gegner weiß das ja auch. Also wird der Gegner diesen Spieler möglicherweise mit seinem Kopfball stärksten entweder einen oder sogar zwei Spieler verteidigen. Könnte man wiederum als Vorteil nutzen, damit mein Kopfball stärkster Spieler den einen oder die beiden kopfballstärkste Spieler des Gegners wegzieht und gar nicht das Ziel ist, sondern der Köder, um dann eben so weiterzugehen, sagen wir, wo kriegen wir das beste Mismatch hin? Ne, weil unser Stärkster gegen deren Stärkster ist nicht unbedingt ein Mismatch. Ne, aber wenn wir das eben hinkriegen, zu gucken, ja, wir sind generell eher groß, wuchtig und wir sind darauf ausgelegt, so, wo ist das bestmögliche Mismatch? Und dann kann es sein, unser Erstbester ist ein Köder, unser Zweitbester ist ein Köder, aber wenn ich gucke, unser drittstärkster Kopfballspieler gegen deren, sagen wir mal, dritt- oder viertstärksten Kopfballspieler generiert ein massives Mismatch, dann versuche ich doch eher, den in die Situation zu bekommen. Ne? Und heute sieht man ja auch, Torwartblock. Also früher war ja der Torwart beschützt in seinem Fünfer, heute wird der Torwart bei Eckbällen geblockt, dass es raucht. Das ist aus meiner Sicht auch kein Foul, aber eben so wie die Regel kam, ist es natürlich ungewöhnlich. Also man schränkt dann ein, dass der Torwart den Ball wegfangen kann, weil er eben mit den Händen weiter oben Zugriff hat. Man nimmt möglicherweise seine Top-Targets als Köder und generiert sich eben so Möglichkeiten, die überraschend sind und die aber dann doch eine höhere Erfolgswahrscheinlichkeit haben.
Spannend, weil, wie gesagt, ich hätte mich jetzt fokussiert auf meinen größten Spieler, aber wie du sagst, du kannst es nutzen, du kannst den Gegner damit auch täuschen, in eine gewisse Sicherheit auch bringen, wenn die dann sagen, ah ja, okay, wir haben ja ihren größten Spieler mit einem unserer größten oder zwei unserer größten Spieler, um dann in die andere Zone den Ball zu bekommen oder diesen Spieler halt auch zur Kopfballverlängerung zu nutzen, ist ja auch eine sehr oft gewählte Variante, entweder Innenspann oder Chip-Technik auf einen kurzen Pfosten und dann Kopfballverlängerung, weil ich sag mal ehrlicherweise, wenn wir jetzt von einem Jugendtrainer reden, der einen Zwölfjährigen trainiert, dann ist es dem ja dem Zwölfjährigen schon brutal schwer beizubringen, wie er jetzt mit dem Innenspann hier den perfekten Eckball reinschlägt. Ich habe da auch oft einfach dann meinen Spielern gesagt, chip den auf einen kurzen Pfosten. Ist immer eklig, wenn wir da mit kurzen Spielern, mit vielen Spielern sind. Kopfballverlängerung auf den langen oder unser größter Spieler versucht, ihn direkt drauf zu köpfen, ist auch ja eine Variante, die man wählen kann, die halt etwas vereinfacht ist, weil die Chipballtechnik schon ja ein bisschen einfacher ist als mit dem Innenseitstoß.
Und das ist auch ein spannender Mythos, den du da ansprichst, ist, man hört ja immer so, ja, der Ball muss hart und präzise da reinfliegen. So, dabei weiß man mittlerweile, wenn man sich die Daten anschaut, langsamer getretene Eckbälle sind erfolgsversprechender als schnell geschossene Bälle. Und deswegen sieht man das Phänomen auch bei Einwürfen immer. Lange Einwürfe vors Tor, die fliegen vergleichsweise langsam dorthin. Das heißt, irgendwie macht es ist einfacher für den Stürmer, sich dann da einen Vorteil zu verschaffen, als für einen stehenden Verteidiger in so einen langsamen Ball reinzugehen. Und ja, natürlich, deswegen ist das eine gute Möglichkeit. Also, es ist auch wichtiger, den Zielraum zu treffen, als dass der Ball irgendwie hart reinkommt. Und natürlich wissen wir alle, je langsamer ich den Ball versuche, dorthin zu bekommen, desto wahrscheinlicher erhöhe oder desto eher treffe ich eben den Raum, den ich vorhabe zu treffen. Und dann ist das eben viel, viel wichtiger, weil alle wissen, okay, da kommt ungefähr der Ball hin. Und das weiß ja die verteidigenden Spieler erstmal nicht.
Lass uns, bevor wir das Kapitel Eckbälle abschließen, auch nochmal ins Detail gehen, was Trainingsmethoden angeht. Ist es für dich, wenn man jetzt als Trainer sagt, okay, ich trainiere zum ersten Mal die Standardsituation, sinnvoller, den Schützenpart getrennt von dem Part in der Mitte zu trainieren, also isoliert Kopfbälle, Abnahmen mit dem Fuß in der Mitte, das eine, das andere ist einfach nur entweder der Schütze, der reinflankt oder halt eine 2 gegen 1, 3 gegen 2 Situation am Flügel einfach erstmal ausspielen zu lassen, um in eine bessere Flankensituation zu kommen. Ist es sinnvoller, es getrennt zu machen oder direkt zusammen?
Ja, das kann ich nicht so pauschal beantworten, weil am Ende kommt es aufs Problem an. Also wenn ich kein Problem damit habe, den Ball reinzuspielen vors Tor und dort Zielräume zu treffen und mich durchzusetzen, dann brauche ich es nicht isoliert machen. Wenn, wie wir es gesagt haben, der Schütze nicht so konstant die Zone trifft, dann kann ich mit dem Vor- und dem Training, nach dem Training daran arbeiten, wie treffe ich eine Zone. Und dafür brauche ich jetzt nicht, und da brauche ich die in der Mitte nicht erstmal dazu. Und deshalb ist pauschal von mir nicht die klare Antwort, mach so, so ist besser, sondern wo ist das Problem? Denk vom Spiel aus, was möchte ich verbessern? Und dann kommt er in unserer Herangehensweise von wie entwickle ich Training aus dem Spiel und das dann die Spielsituation, Standardsituation, Spielfortsetzung, Eckball. Was muss ich dafür einsetzen, um darin besser zu werden? Das ist eigentlich der gesamte Gedankengang, der hinter allen Überlegungen steckt. Und dann fälle ich die Entscheidung, ob ich eine deiner vorgeschlagenen Varianten wähle.
Dennoch, wenn wir jetzt mal zu dir gehen, ins Training, Magdeburg, zweite Liga. Wie trainierst du jetzt die Standardsituation? Ist es dann wirklich das 11 gegen 11 dann vermehrt oder pickst du dir quasi einzelne Situationen raus?
Ich versuche praktisch, wie sagt man, tröpfchenweise. Ja, viele steht da, Tropfen hüllt den Stein. Sag ich, die kurze Zeit, die mir zur Verfügung steht, um das Training der Standardsituation abzuhalten, versuche ich über die Woche zu verteilen. Das heißt, nach dem Spiel spreche ich möglicherweise am Plus 1 mit dem Schützen. Einfach mal kurz über die Ecken oder über die Freistöße. Vielleicht 5, 6, 7 Minuten oder mit einer kleinen Gruppe. Dann habe ich einmal, haben wir Kleingruppe Standard die Woche, wo wir ein paar Minuten nochmal durchsprechen, durchgehen können, an welcher Variante hakt's, wie machen wir das, so gemeinsame Abstimmung. Dann gibt's im Mannschaftsverbund Standardblock. Also am nächsten Tag wieder 5, 6, 7, 8, 9, 10 Minuten, wo es dann umgesetzt wird im 11 gegen 11. Und dann gibt's nochmal einen Videoblock. Also, was wir sagen, dieses Ziel am Ende der Saison möglichst gut zu sein in unseren Standardsituationen, über die Dauer, über die immer wieder, Tag für Tag irgendwie, und sei es nur eine Kleinigkeit, zu besprechen, zu analysieren, zu trainieren, hoffe ich, dass es dahin führt, dass wir die Zeit maximal effektiv genutzt haben, um am Ende wirklich mehr Tore zu erzielen als am Anfang. Das ist das Ziel. Ob es klappt, werden wir sehen. Und dann können wir uns wieder neu ausrichten für die nächste Saison.
Und damit sind wir beim Thema Eckbälle. Machen wir mal einen Cut, auch wenn, wie gesagt, wir dann noch tiefer reingehen könnten. Aber mir ist es wichtig, einfach Elfmeter, Einwürfe, Eckbälle, diese drei Themenblöcke zu streifen, kurz reinzugehen, Impulse mitzugeben. Und du hast ja auch schon nice Takeaways für Trainer mitgegeben. Kleine Sachen wie vorhin beim Einwurf, dass das Ganze nicht aufrecht passieren sollte, sondern mit Ausfallschritt der Körper in der Diagonalen ist, was schon was verändert. Bei Eckbällen auch kleine Dinge nutzen, dass es kein Abseits gibt. Und dementsprechend geht es aber auch immer um die Zielsetzung und auch um das individuelle Problem. Also es führt nichts daran vorbei, dass der Trainer schauen muss, okay, wo liegt denn jetzt eigentlich das konkrete Problem und wo ist meine Zielsetzung? Wie groß ist die Gap zwischen den beiden, zwischen dem Startpunkt und dem Endpunkt, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Und ein spannendes Thema ist eben noch das Thema Elfmeter. Was sagst du denn, wer ist weltweit der beste Elfmeterschütze der Zeit im Fußball?
Aktuell Harry Kane.
Was macht ihn so stark?
Er hat seinen Approach geswitcht. Und nicht nur geswitcht, er kann jetzt beide, also es gibt zwei Ansätze, Elfmeter zu schießen. Jeder kennt das, ich nehme den Ball, ich weiß vorher, wo ich hinschieße, ich lege den Ball hin und egal was passiert, ich schieße den Ball dahin. Und das war Harry Kane vor zwei Jahren. So, mit einer sehr hohen Quote Überzeugung und Ruhe konnte er den Ball dorthin schießen, wo er ihn hinhaben wollte. Was ihn schon in diesem Ansatz zu der besten Quote verhalf. Und dennoch hat er nicht die Quote erreicht, wie zum Beispiel ein Ivan Toney, der eben genau das Gegenteil macht, nämlich er reagiert auf den Torwart. Ja, und jetzt hat es Harry Kane geschafft, dass er beide Methoden meistert. Also er kann jetzt auch ausgucken und er kann natürlich immer noch darauf zurückgreifen, Ball hinlegen, durchlaufen und hart in eine Ecke schießen. Was es unfassbar macht. Also es ist für den Torwart, er weiß nicht mehr, soll ich jetzt lang stehen bleiben, weil er mich möglicherweise ausguckt. Oder muss ich ganz früh hart in der Ecke, weil sonst habe ich keine Chance, weil er so gut schießt. Und ich glaube, er hat jetzt aktuell 27 in Serie, 27 von 27, was eine unfassbar gute Quote ist. So viel zur Benchmark. Dennoch, und da, das ist vielleicht ein anderer Gedanke, den ich einem mitgeben will, für mich sind Elfmeter schießen wie auch verteidigen Teamaufgabe. Also es ist Teamaufgabe. Einfaches Beispiel ist, du hast mehrere Spieler, die einen Elfmeter schießen will und dein einer Schütze schießt halt so lange, wie er trifft. Wenn er irgendwann verschießt, ist der nächste dran. Ja? Also was für eine aus Teamsicht, was für eine ungünstige Voraussetzung. Also auch aus psychologischer Sicht, was für eine ungünstige Voraussetzung. Weil es ja dem Schützen immer implementiert, oh shit, wenn ich jetzt nicht treffe, dann darf ich den nächsten Elfmeter nicht mehr schießen. Und wenn es nur im Unterbewusstsein irgendwo ist. Und so ist er bei den meisten. Also versuchen wir bei einem Team an Elfmeterschützen zu haben, mit denen wir uns absprechen und sagen, wie kriegen wir es hin, dass wir im Moment des Elfmeters, dass derjenige schießt, der sich gerade am besten fühlt. Und wenn eben nur einer Zweifel hat, schießt der andere. Das bedeutet aber nicht, wenn der trifft, dass er dann die nächsten vier auch schießt. Sondern dass das schon mal die Auswahl des Schützen schon mal ein Team-Effort ist. Schon mal ein Team-Gedanke ist, wer sind unsere besten Schützen?
So, dann gibt's da erstmal Druck rausnehmen.
Genau, dann gibt es Themen wie Rebound. Hey, ist okay. Selbst wenn du verschießt und uns ist es gelungen gegen Fürth, glaube ich, könnt ihr gucken. So, Fürth, Rebound, quer, Tor. Perfekt. Zählt für mich als Elfmeter, weil es war Team-Effort. Das ist geplant gewesen, so fertig. Wir haben eben versucht, unsere Chancen zu maximieren, ist uns da gelungen.
Da spricht jetzt ja auch einige Teilaspekte auch an. A, nicht diesen einen Schützen auf dem, weil das ist ehrlicherweise auch das, was ich immer früher so wahrgenommen habe. Ne? Du hast jetzt schon Druck drauf, auch wenn du getroffen hast und dann verschossen hast, dann weißt du, okay, hast schon noch einen vielleicht, aber einen zweiten, dritten nicht. Dann kommt schon der andere an und sagt, hey, dann hast du ja manchmal noch dann Diskussionen am Elfmeterpunkt bei manchen Situationen. Alles Faktoren, die ich ausschalten sollte. Das muss klar besprochen sein im Team. Dass da halt auch dann, wenn einer ganz klar sagt, ich fühle mich gut, die anderen dann sagen, okay, wegbleiben und nicht dann dabei irritieren und stören in seinem Selbstbewusstseinsmodus. Die Rebounds, wie stelle ich mich auf am Strafraum, können wir gerne auch gleich nochmal drüber reden. Und du hast ja jetzt eben auch schon gesagt, Harry Kane beherrscht mittlerweile beides. Ist mir persönlich gar nicht aufgefallen, weil ich dachte immer so, Harry Kane ist der Typ für, er guckt immer aus und dachte mir auch, okay, das kann nicht nur Harry Kane, sondern das können auch andere Spieler in unteren Ligen. Also wenn wir wieder über die zweite Liga reden, wer jetzt großer Zweitliga-Fan ist, der wird dann direkt wissen, was ich meine. Boris Tomiak, der ist auch so safe. Ich glaube, der hat noch keinen verschossen, jetzt von Lautern nach Hannover gewechselt. Der guckt die auch immer aus. Also die sind eigentlich nicht gut geschossen, wenn der Torhüter die richtige Ecke hat, aber er hat sie nie. Weil er lange wartet. Ist das für dich aber die Königsdisziplin und viel schwieriger? Oder denkt man das nur, dass das schwieriger zu erreichen ist, diese Art des Schießens?
Es ist Übung, wie bei allem ist es Übung. Und es gibt auch Spieler, die mit diesem Ansatz verschießen, früher oder später. Es hat, glaube ich, weiß nicht, ob es einen Spieler gibt, der auf Profiniveau mehr als 10 Elfmeter geschossen hat und 100% Quote hat. Müsste ich selber nochmal nachlesen, aber irgendwann verschießt du halt auch mit so einem Ansatz. Dieser Ansatz der torwartabhängigen Strategie, nämlich ich gucke abhängig davon, was der Torwart macht, wo ich dann hinschieße, gibt dir natürlich erstmal mehr Kontrolle, weil du genau nicht mehr davon abhängig bist, hoffentlich springt er ins andere Eck oder hoffentlich treffe ich den Ball gut genug, damit er ins Eck geht. Also es gibt dir erstmal ein höheres Maß an Kontrolle, was wiederum, wenn du es gut kannst, in Sicherheit mündet. Du brauchst auch deinen Schuss, wie du gerade sagst, der Schuss muss nicht perfekt sein. Aber diese Ruhe, diese Überzeugung zu haben, in dir zu ruhen und zu sagen, ich kann das, ich verzögere lang genug, um auf den Torwart zu reagieren. Und selbst wenn er mir gar nichts anbietet, weiß ich kann immer noch gut genug schießen, damit er dann doch auch nicht hinkommt. Also das ist schon Übungssache. Aber wer das probiert im Training gegen verschiedene Torhüter bestmöglich, der kommt da relativ zügig zu einer Verbesserung. Aber am Ende muss der Spieler sich natürlich so gut fühlen. Du hast es angesprochen, Tomiak oder auch Julian Green von Fürth. So die können das dann irgendwann, die fühlen sich da sicher und es ist einfach schwierig. Das macht es deutlich schwieriger für den Torwart. Und die Spieler, die diese Quote, also die diesen Approach, diesen Ansatz wählen, haben auch über alle hinweg eine deutlich höhere Quote als die Spieler, die sich vorher für eine Ecke entscheiden.
Sehr interessant, weil ich meine, die Szenen kennen wir seit 2006, dass die Torhüter Zettel oder sonstige Informationen mit auf den Weg bekommen, wohin die Schützen am häufigsten schießen. Und ich meine, wenn ich halt meinen Schuss so sehr perfektioniere, dass ich immer oben links reinschieße, dann kann ehrlicherweise kein Torwart der Welt da was machen, außer er stellt sich halt direkt schon in die Ecke, dann schieße ich halt in die andere. Aber das ist so der Gegenansatz. Ich frage mich halt, ist es auch dann ein bisschen persönlichkeitsabhängig? Bin ich jetzt ein Spieler, der vor Selbstbewusstsein strotze? Tue ich mich mit der anderen Variante, den Gegner oder den Torwart auszugucken, leichter vielleicht, als jetzt ein Spieler, der jetzt vielleicht nicht ganz so selbstbewusst ist, konstant über 90 Minuten, der sich vielleicht auch mal von einem schlechteren Spiel rausholen lässt, trotzdem der Elferschütze ist, der sollte vielleicht dann daran arbeiten, dass er seine Ecken hat oder seine sagen wir mal, seine Technik, wo er sich schon drauf fokussiert, wo ich hinschieße. Wie siehst du das oder lässt sich es gar nicht so pauschalisieren?
Interessante Frage. Ich würde ad hoc sagen, dass den Ansatz, wie ich einen Elfmeter schieße, nicht, also Persönlichkeitstypen unabhängig ist. Wenn ich das übe, kann ich das lernen. Selbstvertrauen spielt bei beiden Ansätzen eine Rolle. Natürlich muss ich überzeugt sein, dass ich den Schuss liefern kann. Ich habe diese eine Chance aus 11 Metern ohne Verteidiger, nur mit Torwart, den ich bestmöglich schießen muss. Und kann ich nicht genau sagen, was jetzt, also ich würde nur annehmen, wenn ich eben einen Schuss hart schieße in eine Ecke, du sagst links oben, dann gibt es so Sachen wie Unsicherheit, wie Müdigkeit, wie Zweifel, vielleicht die Gedanken, die in meinen Kopf kommen, die dann schon dazu führen, dass ich eine minimale Abweichung des nicht optimalen Schusses dazu führt, dass ich eben doch verfehle. Oder dass der Torwart dann eben doch rankommt, weil ich eben nicht genau den Innenpfosten treffe, sondern auf einmal einen Meter davon weg bin. Während ich bei dem anderen Approach da, wie man sagen, vielleicht ein bisschen Spielraum habe. Ja? Und trotzdem ist es sehr schwierig zu sagen, ich denke, wenn du gut vorbereitet bist, dann kann beides klappen. Fakt ist, es gibt keinen Spieler, der mit einer torhüterunabhängigen Strategie, nämlich ich suche mir die Ecke vorher raus, Spieler, die mit einer torhüterabhängigen Strategie, ich gucke den Torwart aus, outperformen. So, da kommen erst eine ganze Zahl an Spielern, die ausgucken mit ihrer Quote und dann irgendwann kommen vereinzelt Spieler, die die Ecke sich vorher wählen.
Spannend. Jetzt haben wir jetzt auch sehr über die Philosophien, wie man einen Elfmeter ausführt, gesprochen. Lass uns nochmal quasi jetzt einen Schritt zurückgehen, die Elfmetersituation in gewisse Phasen splitten. Und die erste Phase ist ja, ich lege mir den Ball hin und laufe zurück, hole Anlauf. Ein Vorteil, den ich beim Elfmeter hier habe und den Schützen, glaube ich, manchmal gar nicht richtig ausnutzen, ist, dass sie bestimmen, wann die Aktion losgeht, dass sie sich eigentlich die Zeit nehmen sollten und sich nicht abhetzen sollten und gerade, wenn sie dort stehen, auf die Atmung ja auch achten sollten, oder?
Ja, genau. Ich antworte erst auf deine Frage und korrigiere dich dann, dass das nicht die erste Phase des Elfmeters ist. Also natürlich, der Pfiff vom Schiedsrichter ist nicht das Startsignal. Und das zeigt sich auch in der Erfolgsquote. Wer ein bisschen googelt, sieht, dass Spieler, die sehr schnell auf den Pfiff mit ihrem Anlauf reagieren, verschießen häufiger, weil es ein Zeichen davon ist, ich will raus aus der Situation, ich will hier weg, ich will das hinter mich bringen. Während, wenn der Pfiff dazu, also so gesehen wird, dass ich jetzt nach eigenem Ermessen irgendwann mit meinem Anlauf beginnen kann, dann sieht man die ganzen sehr guten Spieler, denen das bewusst ist, die dann mit ihrer Routine starten, die dann nochmal sich sammeln, die nochmal bei sich bleiben, die nochmal über Atemtechniken versuchen, sich in einen guten Brainstate zu bringen, wo sie diesen optimalen Schuss performen können und dann nach eigenem Ermessen starten. So, also da ist absolut richtig, von dir die Frage zu stellen. Jetzt komme ich wieder zum Anfang, ich sage, das ist Team-Effort. Und es eben nicht der Beginn ist, den Ball hinzulegen und Anlauf zu nehmen, sondern der Beginn, sobald der Pfiff erfolgt, jetzt gibt es Elfmeter, sieht man ja auf Top-Niveau Ablenkungsmanöver. Man versucht irgendwie den Elfmeterpunkt noch zu malträtieren und da reinzutreten. Also da passieren ja Dinge. Das heißt, die erste Phase ist erstmal meinen Schützen und den Elfmeterpunkt abzuschirmen, zu beschützen, meinen Schützen abzuschirmen von Psychospielchen, ne? Trash-Talk, den Elfmeterpunkt zu bewahren, damit eben keiner der Spieler da reintritt. Und es gibt super Beispiele, wo es auch mittlerweile, wo Teams den Schützen faken. Also das beste Beispiel, glaube ich, das bekannteste Beispiel war Chelsea damals in der Clubweltmeisterschaft, Verlängerung, 119. Minute. Ein Spieler von Chelsea hat den Ball in der Hand und jeder dachte, das ist der Schütze. Und die Gegner haben den wirklich beeinflusst. Es gab, glaube ich, 2, 3 gelbe Karten. So, und als der Schiedsrichter endlich diese Situation beruhigt hat und so, es war alles, das Setup war bereit, dreht er sich rum, gibt Kai Havertz den Ball. Und auf einmal schießt Kai Havertz. Trifft, 119. Minute, ich glaube 2-1. Sieg, Clubweltmeisterschaft gewonnen. Dankeschön. Ganz, ganz tolle Teamarbeit. Diesen Elfmeter, wo ich den Schützen vor Psychospielchen zu beschützen, zu isolieren, damit er sich auf diesen Schuss vorbereiten kann. Und da gibt es, also ich habe es eigentlich für mich gemacht gehabt, aber das können wir hier unten anhängen. Ich habe in so einem kleinen E-Book so die 10 besten Strategien für Schützen, die 10 besten Strategien für Torhüter und die 10 besten Strategien für dich als Trainer, Coach, Manager Wie du an Elfmeterschießen rangehst, so in einem kleinen E-Book zusammengefasst. Ich gucke mir das selber an und dachte ich irgendwann, gut, wenn ich das brauchen kann, mache ich kein Geheimnis. Das kann sich jeder kann da reingucken, der es für wichtig erhält und ist absolut lesenswert. Genauso gibt es 1:1-Würfen mit ein paar Strategien, die Ideen zusammengefasst, die wir hier hatten. Ich habe Anfragen zu Eckbällen, werde ich sicher die Zeit mal bauen. Und wer das gerne haben will, auch zu anderen Themen, versuche ich eben so kleine Problemlöser, die für mich Probleme gelöst haben, habe ich aufbereitet. Ich habe das Glück, dass meine Frau eine Designerin ist. Also es sieht zumindest für mich sehr, sehr ansprechend aus, sehr modern, sehr einfach zu lesen. Aber ihr könnt mit wenig Lebzeit, wie halbe Stunde oder so, mal reintauchen in so ein Thema, super viele Infos daraus ziehen für ganz kleines Geld, glaube ich. Bisher kommen die echt super gut an und ich kriege nur gutes Feedback. Also wer da Lust hat, schaut mal rein. Und ich bin so überzeugt, dass euch das hilft. Ich habe bei jedem Büchlein 30 Tage Moneyback. Also wenn ihr dachtet, das war so gar nichts, ja, dann schickt ihr das einfach zurück, so kriegt euer Geld wieder fertig. Da habe ich gar kein Ding mit. Ich bin überzeugt, euch wird das helfen. Und dann schaut ihr da rein und empfiehlt es weiter und macht das Beste daraus.
Packe ich auf jeden Fall in die Shownotes für alle, die sich darüber hinaus dafür interessieren. Jetzt zum Abschluss der Folge. Was ist so der Tipp, den du bei Elfmetern am simpelsten auch so deinen Spielern mitgibst?
Wow. Der eine Tipp.
Gar nicht so einfach.
Der eine Tipp ist, ich liebe dich auch, wenn du verschießt. Ich mag dich als Spieler, als Mensch genauso, ob du triffst oder verschießt. Ich frage die Schützen möglicherweise vorher, welchen Ansatz wählst du heute? Einfach, um das nochmal abzufragen. Dann sage ich, okay, zieh es durch, wenn es soweit ist. Aber es gibt nicht diesen einen Tipp. Also das eine Mal versuche ich, ein sicheres Umfeld zu schaffen mit dem ersten Satz, den ich da gesagt habe, das versuche ich zu vermitteln. So, ich weiß, es ist die Möglichkeit, dass wir verschießen. Okay, fair enough, probieren wir es wieder. Bleib bei dir. Ich frage, ob er seine Routine stabil hat. Und das ist, was man trainieren kann. Das gebe ich vielleicht nochmal mit. So, dieser Mythos, Elfmeter kann man nicht trainieren. Das stimmt, aber ich weiß, es ist eine Drucksituation. Also es ist eine Drucksituation. Also kann ich den Schuss, diese Drucksituation des Schusses, kann ich nicht imitieren im Training. Aber ich kann mich regulieren. Ich kann lernen, mich zu regulieren, weil ich weiß, der Druck wird da sein. Also wie gehe ich damit um? Wie kann ich bei mir bleiben? Das kann ich trainieren. Und das versuche ich natürlich mit den Schützen zu erarbeiten. Das ist nicht dieser eine Tipp. Aber zu sagen, so, wie ist nochmal dein Ablauf? Wie ist deine Routine? Wie ist deine Atmung? Wohin drehst du das Ventil? Was gibt dir Sicherheit? Und dann soll er mir das nochmal sagen. Und das sind so dann die Vorbereitungen auf einen Elfmetern, wo ich glaube, dass sich der Schütze maximal sicher fühlt. Der weiß, wenn ich verschieße, bin ich geliebt. Wenn ich treffe, bin ich geliebt. Der weiß, ich bin vorbereitet. Ich weiß, wie ich diesen Druck für mich verarbeitet bekomme, um nah an meinen optimalen Schuss ranzukommen. Das ist es.
Das ist ja auch das Spannende. Da kann man ja auch ganz individuell und niedrigschwellig sagen, einfach, vielleicht hilft es einem Schützen, immer denselben Spieler oder denselben Trainer vorher nochmal anzuschauen, der einen dann ruhig angrinst. Vielleicht hilft das auch. Also es gibt viele Dinge und viele Denkanstöße, die ihr, die jetzt hier zugehört habt, schon über eine Stunde, also ich habe gesagt Rekordlänge, aber ich würde sagen, das hat sich gelohnt für all die noch am Ball geblieben sind und das jetzt hören, mitgenommen haben, gerade diese Spielphasen zu nutzen, um erfolgreich zu sein, um Chancen zu kreieren, Tore zu erzielen und darüber halt Spiele zu gewinnen und auch Spieler zu entwickeln in den Situationen zu starken Entscheidern. Und ich glaube, darum geht's auch an der Stelle. Andreas, vielen, vielen Dank für deine ganze Expertise schon mal. Wie gesagt, deine E-Books und das alles, was du schon mal auch aufgeschrieben hast für alle interessierten Trainer draußen, packe ich in die Shownotes, könnt ihr reinschauen, draufklicken und ansonsten sicher auch Andreas kontaktieren bei Fragen noch.
Vielen, vielen Dank, Dominik. War sehr, sehr kurzweilig. Hat Riesenspaß gemacht. Grüße an alle da draußen, die zugehört haben.
In dem Sinne sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.